Ich habe die Predigt überschrieben, so kleine Anmerkung zur Vorweihnachtszeit. Dritter Advent. Ich lese die Vorgeschichte. Aus Lukas 1, Vers 26 bis 45. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die war vertraut einem Mann mit Namen Josef vom Hause Davids. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagte, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Soweit die Vorweihnachtsgeschichte. Und ich dachte, ich nehme euch ein klein wenig mit in so einige Anmerkungen, bevor ich einige wenige Verse versuche, in unsere Zeit hinein zu projizieren. Als erstes habe ich gedacht, wir müssten uns mal ganz kurz noch mal in Erinnerung rufen, wie das gewesen ist mit der Reise, die Maria dann antrat. Ich habe hier oben, so ganz oben, den Kreis, na, mal sehen, da liegt Nazareth. Und dann ging es ins Gebirge Juda, das war hier unten so, das ist dieser Teil von Jerusalem bis Hebron so. Ich habe jetzt mal in die Mitte den Kreis hineingezeigt. Das waren mehrere Tage Reisen, die dorthin man sich bewegen musste. Maria war, ich sag mal so, die Tante nimmt man an, oder die Cousine von Elisabeth. Also verwandtschaftliche Beziehung, genau, das weiß man nicht. Es gibt da viele Spekulationen drüber. Aber es ist schon interessant, wie sich ein junges Mädel, ein Teenie-Mädel, sich aufmacht, diesen langen Weg zu gehen. Nebenbei, Josef war ja aus dem Geschlecht Davids. Und Maria, so nimmt man sehr stark an, war eben aus dem Priestergeschlecht von Aaron. Elisabeth auch. Das heißt, hier kam das Priesterliche und das Königliche in der Geburt von Jesus zusammen. So kleine Anekdoten am Rande. Aber noch eine Randbemerkung, die mir wichtig wäre neben dem weiten Weg. Das sind die Engelerscheinungen. Insbesondere wenn die hochrangigen Engel kamen, dann hatte das immer was Heilsgeschichtliches. Josef im Traum, Maria, die Hirten auf dem Feld, der Engel bei Zacharias im Tempel, die Engel am Gartengrab, die Engel bei der Himmelfahrt oder auch bei der Befreiung von Petrus aus dem Gefängnis. Engel spielen eine große Rolle in der Schrift und sie sind ausgesandt, auch uns zu dienen. Das so eine kleine Anmerkung, Reise ins Bergland. Und dann dachte ich noch eine Anmerkung, unsere gesellschaftliche Ordnung. Man muss einfach zurückdenken, Maria war eigentlich ein Teenie-Mädchen. 14, 15, 16 Jahre alt, auf keinen Fall älter. Die war schon verlobt worden. Mit Gerda unterhalte ich uns manchmal über unsere Kinder, unsere Roma-Kinder aus dem Roma-Hintergrund, wo wir ähnlich was feststellen, die sehr jung, in jungen Jahren schon verheiratet werden. Ich hätte mir von dem Engel erwartet, dass er sagte, also gib mal Acht, ich muss mal hier, Maria, bevor ich mit dir spreche, du wirst in 4, 5 Jahren den Josef heiraten, prophetisches Wort, dass er die gesellschaftliche Ordnung mal wiederherstellt. Das ist ganz komisch, da geht Gott überhaupt nicht drauf ein. Wie ich darüber nachgedacht habe, ich sage, ich denke immer, wie werden die Kinder hier, die wir manchmal haben, wenn sie schon mit 14, vielleicht mit 10 Jahren schon verheiratet worden sind, zwar noch nicht zusammenleben, aber schon versprochen sind, wie gehen wir in unserer Gesellschaft damit um? Bei uns heiratet man doch erst ab 35, 40 aufwärts, vorher kommt ja Karriere. Manchmal denke ich mir, vielleicht ist es besser, mit 16 zu heiraten, als bis 35, 20 Ehen ausprobiert zu haben. Oder mit der Sexualität überhaupt nicht zurechtzukommen. Sonderbar, Jesus geht da gar nicht so drauf ein. Die gesellschaftliche Ordnung der damaligen Zeit spielte anscheinend gar nicht so eine große Rolle. Man müsste vielleicht viel tiefer hineingucken. Aber noch eine Anmerkung, bevor ich in den Text gehe. Da habe ich ein Teenie-Mädel. Die war unendlich gottesfürchtig. Wenn wir für unsere Teenies beten, die jetzt im WWW-Kurs unten sind, vielleicht sind die gottesfürchtiger als der eine oder andere von uns, der mal in Teenie-Jahren großen Glauben hatte, aber je älter er geworden ist, umso mehr abgehalftert hat. Wo keine Erwartung mehr ist, dass Gott noch prophetisch reden kann. Wo keine Erwartung noch ist, wo man vielleicht routinemäßig in den Gottesdienst kommt, aber alle möglichen anderen Veranstaltungen schwänzt, weil man sagt, es ist gar nicht mehr so wichtig. Wie das Gebetsleben nachlässt, wie man keine Erwartung mehr hat, dass Gott Großes noch tun kann. Wenn Elisabeth so gewesen wäre, die hätte kein Kind mehr gekriegt in ihrem hohen Alter. Ich dachte so, die Randbedingung, da lohnt sich eigentlich drüber nachzudenken, machen uns Teenies nicht manchmal noch was vor im Glauben und in der Erwartung, dass Gott große Dinge tun kann? Hier sehen wir ein Teenie-Mädchen. Sie wird ja ganz stark hochgehoben. Aber das Erste, was sie hier durch den Engel gesagt bekommt, es fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Auch dieses Teenie-Mädel war nicht komplett. Auch dieses Teenie-Mädel hatte Dinge, die nicht so gut waren vor Gott. Auch dieses Teenie-Mädel brauchte Begnadigung von Gott. Und sie musste das als Erstes hören, du bist begnadigt worden von Gott. Ich meine, wir sind hier alle älter wie 14. Ich sehe hier keinen, der hier jünger ist. Einige, die gerade 18 geworden sind, die noch einen speziellen Button bekommen haben, damit man das auch erkennt. Die sind jetzt über 18, die dürfen auch wählen und so weiter. Ja. Aber stell dir mal vor, du wärst jetzt noch 15, 16. Also mit dieser Zeit hat man versucht, im Schwimmbad ein Loch in die Wand zu bohren. Man hat die Zigaretten geraucht. Ich meine, heute fängt man schon etwas früher an. Man hat in dem Alter ganz mutig mehrere Äpfel von dem Nachbargarten geklaut. Ich habe versucht rauszukriegen, wie viele Flaschen Krombacher Pilz ich trinke, bevor ich besoffen bin. Nach 4 Flaschen hatte ich verloren. Wir haben ganz viele Dinge gemacht in unserem Alter, wo man sagt, naja, heute sind die gut zu einer Anekdote oder mal in der Predigt zu verarbeiten. Aber eins wusste ich als Teenie schon, ich brauche die Begnadigung Gottes, sonst kann ich nicht vor ihm bestehen. Und wohl dem Teenie, der das hört und das lernt. Ich weiß, ich habe mein Leben Jesus gegeben, da war ich sehr, sehr jung und ich wusste, ich brauche Begnadigung. Nicht nur deswegen, weil ich dem Nachbarn immer sein Gartentürchen ausgehängt habe in der dunklen Nacht und habe das durchs Dorf getragen und woanders hingelegt. Und besonders angenehm war das 5-Meter-Tor eines Nachbarns, was wir nur zu 4 Mann tragen konnten. Was haben wir einen Spaß dabei gehabt, aber wie sauer war der Nachbar. Versteht ihr? Nicht nur deswegen, sondern wegen meinem Charakter, der vor Gott nichts gilt. Das war viel wichtiger. Das war viel wichtiger. Maria brauchte die Begnadigung von Gott. Fürchte dich, Maria, nicht Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Das Gute aber ist, nee, ich muss jetzt nochmal zurück, das geht jetzt doch, das lasse ich hier schon stehen, ist egal. Das Gute ist, diese Gnade ist auch auf uns ausgerufen worden. Jesus ist gekommen, dass wir seine Gnade nehmen können. Aber jetzt stelle ich bei Maria eine wichtige Sache fest. Gnade aussprechen ist wunderbar, man kann wunderbar darin leben, aber man muss diese Gnade auch annehmen und man muss diese Gnade auch leben. Sonst geht's nicht. Das lese ich wieder, die direkte Reaktion von Maria. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist natürlich ein gigantisches Wort, wenn man das so liest. Und mancher von uns hat es auch schon mal so formuliert, aber hat es dann wieder beiseite gelegt. Ich gebe mal noch so ein paar Gedanken, die dahinter sind. Ich höre gerne, wenn jemand mir sagt, Paul, du bist begnadigt. Sag ich, wunderbar, dass jemand für mich die Rechnung bezahlt. Das finde ich absolut genial. Aber dann fange ich an zu überlegen, was bedeutet das wirklich, wenn ich Jesus nachfolge? Das hat seinen Preis. Es hat seinen Preis. Die Errettung ist bezahlt, aber dann hat es seinen Preis. Schauen wir nur mal bei Maria hin. Maria zieht das Jesuskind groß, bis 30 Jahre. Dann fangen die Beleidigungen vielleicht in der Umgebung an. Dein Sohn will frommer sein, der soll mal hier ein Wunder tun, warum tut er hier keins? Dann fangen die Verfolgungen an. Bis dahin, dass du unter dem Kreuz stehen musst, wo dein Sohn an die Wand genagelt, ans Kreuz genagelt wird. Was macht das mit dem Herzen einer Mutter, die gesagt hat, mir geschehe, ich nehme die Begnadigung an? Ich glaube, wir machen manchmal die Gnade zu billig, weil wir nicht über die Kosten reden. Entweder leben wir ein heiliges Leben nachher oder wir lassen es lieber. Entweder wir sind konsequent oder wir machen eben, ja, wie unsere Lustgesellschaft, wir nehmen das Gute und der Rest ist egal. Aber wenn ich Jesus ähnlich erleben will, dann hat das seinen Preis. Dann gehen eben manche Sachen nicht mehr. Maria sagt, siehe, ich bin des Herrn Magd, ich tue, was er sagt. Ich scheue mich ja fast, das auszusprechen. Weil die Frage wäre, Paul, die Gnade ziehst du dir rein? Aber bist du wirklich bereit zu sagen, alles, was du mir sagst, dass ich tun soll, Herr Jesus, das mache ich auch. Ich bin dein Knecht, ich bin deine Magd. Wenn Gnade wirklich wirksam werden soll, hat es seinen Preis. Als der Herr Jesus mal davon gesprochen hat, über den Preis, da sind die Leute wenigstens konsequent aufgestanden und sind gegangen und haben gesagt, den will ich nicht bezahlen. Maria sagt, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Es gehen manche Sachen nicht mehr, wenn du fromm bist. Selbst wenn die Steuer das nicht merkt. Selbst wenn man dich nachher nicht mehr sieht, es gehen manche Sachen nicht mehr, wenn du wirklich Gottes Wunder erleben willst. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Angelegenheit, aber es gibt dann eben noch eine Sache, ach, das hatte ich schon, Gnade bei Gott. Ja, die Gnade ist ja über uns auch ausgerufen. Und wenn du jetzt an den Punkt kommst und sagst, das schaffe ich nicht, dann brauchst du die Botschaft, die Maria hier auch hören musste, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ich habe das Kamel und das Nadelöhr nochmal genommen, weil dieser Spruch oder dieser Satz wird von dem Herrn Jesus auch nochmal hervorgegraben. Da ging die Geschichte mit dem reichen Jüngling, ihr habt davon gehört, habe ich auch vor einiger Zeit mal drüber gepredigt. Und dann sagte Jesus, es ist ganz schön schwer für einen Reichen, für einen Wohlhabenden in Deutschland, Klammer auf, Klammer zu, von Paul hinzugefügt, der alles hat, vom Fernseher bis zum Smartphone, das LTE senden kann, der alles hat, ein Sessel, ein Wohnzimmer, eine warme Heizung, der morgens vorm Kleiderschrank steht und sagt, was soll ich jetzt anziehen, der genug zu essen hat, dass der Kühlschrank überquillt, dass man manchmal Sachen entsorgen muss, die verschimmelt worden sind, der alles hat, der so viele Kirchen in der Stadt hat, dass er sonntags für sonntags, dass er in der Woche immer wieder vorbeigehen kann, Gottesdienst aus dem Internet holen kann, der reich ist ohne Ende und trotzdem konsequenzlos lebt. Zudem sagt der Herr Jesus, für die Reichen ist es ganz schön schwer, ins Himmelreich zu kommen. Eher geht ein Kamel, so wie du hier sitzt, durchs Nadelöhr, als dass das wirklich geht. Und da waren die Jünger fertig. Und eigentlich muss ich sagen, ich bin so ein Kamel. Mich kann man nicht durchs Nadelöhr ziehen. Wisst ihr warum? Weil ich so ein Egoist bin. Mir meine mich. Das entdecke ich natürlich bei euch viel schneller. Das ist ganz klar, wenn ich unten beim Kirchencafé sehe, wenn sich der eine oder andere vordrängelt, und der andere sagt, warum kriege ich keinen Zucker da rein, wo ist der denn? Na, sowas würden wir ja nie sagen. Ja? Aber wenn wir hier raus sind, wird es noch viel, viel mächtiger. Hast du schon mal an der Kasse von Aldi gestöhnt, weil die Schlange auf dieser Seite viel länger war und dann wird nebenan eine Kasse aufgemacht und alle, die hinter dir waren, haben überholt? Ich stehe immer an der falschen Ecke. Das scheint ein Naturgesetz zu sein. Aber spätestens an diesen Feinheiten entdecke ich, was ich für ein Egoist bin. Ich könnte doch sagen, oh schön, die Oma, die hinter mir stand, die kommt jetzt erst dran. Gelobt sei der Herr und ich habe auch noch ein paar Minuten. Versteht ihr? Da merke ich, ich will Erstes sein. Und solange ich diesen Dickkopf habe, hat Gott es ganz schwer, mir zu sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich suche mir die Bibelstellen raus, die für mich passen. Bin ich geübt nach langen Jahren? Aber die Frage ist, bin ich wirklich bereit? Und dann sagt Gott, ja, eigentlich schaffst du es nicht, Paul. Und dann kommt der Mutmacher für Maria, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Er schafft es auch mit dir. Da musst du allein rausgehen und einen rauchen, das ist ganz wichtig. Aber am besten macht er diese Sache draußen vor der Tür klar, dann stört er mich nicht in der Predigt. Ah, super. Leg den zweiten Gang ein. Oder besser noch, einfach sitzen bleiben. Fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und noch ein Vers habe ich. Solltest du an diesen Punkt gekommen sein, dass du sagst, okay, der Herr soll in meinem Leben herrschen. Nee, ich muss noch eins dazwischen sagen. Es war der Tag, wo die Kinder hier getanzt haben. Ich denke, die meisten von euch haben das gesehen. Ich war so tief bewegt. Aber es war für mich sehr interessant. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gepredigt habe, aber es ging auch um Buße und um Bekennen. Und ich habe seit langen Jahren das erste Mal wieder erlebt, dass zwei Männer aufgestanden sind und sind gekommen und haben gesagt, Paul, ich muss dir das und das bekennen, bete für mich. Die hatten den Mut, in einem heiligen Gottesdienst nach vorne zu kommen und zu beichten und zu sagen, ich will diese Charaktermacke nicht mehr haben. Merkt ihr schon, wie reich wir geworden sind und sagen, ach, das mache ich mal so und so ab? Wo sind die Leute, die das noch haben, die sagen, ich habe gesündigt, aber jetzt stehe ich auch auf und sage, ich tue auch Buße. Ich will das ja alles gar nicht wissen aus deinem Leben, aber ich habe gedacht, wow, hier sind wirkliche Männer, die stehen dazu und so sagen, so mache ich nicht mehr weiter. Die sagen, bei Gott ist alles möglich und das will ich in meinem Leben haben. Ich will nicht mehr so machen wie bisher. Was wäre, wenn das wieder passieren würde, dass wir ganze Kerle werden, ihr Männer, ich gucke uns mal an, so quer drüber, wenn wir wirklich aufstehen würden und sagen, ich bin mit meinem Charakter nicht mehr zufrieden. Paul, ihr Ältesten, ihr Gemeinde, betet für mich, ich brauche diese Gnade Gottes, damit ich durchs Nadelöhr gehe. Das ist so wichtig. Es ist so wichtig und manchmal glaube ich, dass wir an diesem Punkt scheitern. Wir haben als Teenies gut angefangen, wir hatten so einen Glauben und dann im Laufe des Lebens ist er immer schwächer geworden. Dabei sollte er doch aufbauen und das hängt mit unserem Reichtum zusammen, auch mit unserem ganzen theologischen Wissen, wo wir irgendwo noch eine Lücke finden. Da sind wir inzwischen sehr jüdisch geworden. Wenn wir Schweinefleisch essen wollen, dann nennen wir dann Fisch. Versteht ihr? Ich bin gefragt worden, ob ich an einer Talkrunde teilnehme zum Thema so, ich bringe jetzt genau nicht mehr, warum Glauben heute nicht mehr für die meisten Leute so wichtig ist. Warum das nicht mehr so eine Rolle spielt, warum das mehr oder weniger Privatsache ist. Natürlich habe ich an Wilhelm Busch gedacht, der ein Buch geschrieben hat, Was bremst da, wo ganz viele Dinge da sind. Man könnte jetzt sagen, okay, die Atmosphäre hier ist nicht so gut genug. Es gab mal so einen Punkt, 12 Gründe, warum ich mich nicht wasche. Die lassen sich alle auf die Gemeinde auslegen, auf diese Sache. Da heißt es, keiner meiner Freunde wäscht sich. Ich bin doch kein Kind mehr, in meinem Alter macht man sich nicht mehr so schmutzig. Bei den vielen Reinigungsfirmen weiß man gar nicht, welche man ernst nehmen soll. Und wer garantiert mir, dass die JC-Wäsche überhaupt die richtige ist? Ich habe erst neulich einen Reinigungsversuch gemacht und bekam dabei Seife in die Augen und das hat höllisch gebrannt. Ich bin doch nicht doof und mache diesen Fehler wieder. Meine Oma hat sich auch immer gewaschen. Das hatte sie auch nötig, aber in der modernen Zeit halte ich das für überflüssig. Leute, die sich waschen, sind alles Heuchler. Die tun so, als wären sie sauberer wie andere. Dem Penner dort an der Ecke, dem würde manche und manchen Politiker auch ein bisschen Seife ganz gut tun. Wenn schon waschen, dann bitte nur zu besonderen Anlässen, zu Hochzeiten, Beerdigungen, Weihnachten. Ich habe keine Zeit mehr, mich ständig waschen zu lassen. Mir sind die Badezimmer zu kalt. Mir ist das Waschen zu langweilig, deswegen habe ich aufgehört und es geht doch auch da ohne, oder? Leute, die dir Waschmittel verkaufen wollen, sind nur hinter deinem Geld her. Lauter Gründe, die man nennen könnte. Aber ich glaube, der einzige wichtige Grund, der da ist, wir Christen sind viel zu lasch geworden. Wir haben viel zu viele Kompromisse gemacht. Wir sind nicht mehr bußfertig. Wir meinen immer die anderen. Wir meinen, wenn wir die Stühle anders stellen, wenn der Lobpreis noch mächtiger und lauter wird oder wie auch immer oder leiser, wie es dir gerade passt, dann werden die Kirchen voll. Nein, ich glaube, wenn Leute wieder sehen, dass du heilig lebst, wird es einen Anstoß geben. Ich denke, hier liegt der eigentliche Knaxus. Wir Christen sind zu angepasst. Und das führt mich zum letzten. Noch ein Vers aus dieser Geschichte. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Dieser Vers hat mich sehr bewegt beim Lesen, weil ich habe gedacht, was wäre, wenn ich bei dir klingel und ich komme vorbei und sage, was in der Schrift steht, Frieden diesem Haus, und plötzlich merkst du, wow, hier passiert innerlich was, ich werde ganz aufgebaut und du würdest mir ein prophetisches Wort geben, weil der Geist so stark auf dich kommt. Ihr Lieben, ich vermisse den ja schon hier bei uns. Die Bibel sagt doch, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder was. Also das Zeugnis haben wir jetzt gehört, das war genial, das war ermutigend. Aber was nehme ich davon mit? Ich weiß jetzt, Dagmar hat ein weißes Telefon. Und ich weiß, es gibt da irgendeinen obskuren Bibelvers, den man nie auswendig lernen würde. Aber was macht das wirklich mit mir? Oder wenn wir hier hereinkommen und sagen, na, wie geht's dir, ich grüße dich, was wäre dann, wenn ein prophetischer Geist auf uns käme, weil wir so heilig in der Woche gelebt hätten? Stattdessen denkt man manchmal, ach, man muss mal richtig kurbeln hier. Guter Lobpreis, dann kommt die Gemeinde in Stimmung und wenn die alle mitsingen, dann war das gut. Jetzt ein schnelles Lied. Ja, versteht ihr? Was wäre, wenn wir wirklich voll des Geistes sonntags schon hier reinkämen, dass wir vielleicht sogar auf die Predigt von Paul verzichten müssen, die meistens dann auch noch zu lang wird? Wenn der Geist Gottes wirklich so auf uns wäre, dass beim Grüßen schon der Geist überspringen würde, das wäre was. Teil 1 meiner Sache. Teil 2. Ich habe mir vorgestellt, ich bleibe mal bei dir, so 18 Jahre, habe ich jetzt gerade gelernt, ja, 18 Jahre. Hier sind ja nur einige Semester, die sind deutlich älter wie 18. 18 plus nennt man die. Für mich ist sehr faszinierend. Bleibt mal dabei, sagen wir, Maria wäre 15 Jahre alt gewesen. Dann macht die sich mehrere Tagesreisen auf den Weg, um zu einer älteren Verwandtschaft aufzukreuzen. Ehrlich, die ist mehrere Tagesreisen, die ist an mehreren Zollstationen vorbei, mitten durchs Krisengebiet, war ja besetztes Land. Das war nicht einfach mal so eben, ich steige mal in die U-Bahn, fahre mal 3 Stationen, dann schlage ich auf. Ich habe mir gedacht, was wäre, wenn wir hier geisterfüllte, ich bleibe mal in der weiblichen Seite, Omas hätten. Wo jeder in der Gemeinde wüsste, wow, das ist eine Powerfrau, die betet wie ein Weltmeister und wenn man zu der kommt, dann fühlt man sich wie auf einem anderen Stern. So, und jetzt würdest du feststellen, du kommst in eine ganz ungewöhnliche Situation. Bleib mal nochmal bei Maria. Die war also Priesterstochter, sie wurde schwanger. Da hätte sie nach dem Gesetz gesteinigt werden können. Die stand also mächtig unter Druck. Was macht diese Frau? Sie macht sich auf den Weg zu einer Verwandte, wo sie wusste, das ist eine Frau Gottes. Ich habe mir gedacht, wir sind ja eine Gemeinde, wo einige wirklich gestandene Senioren da sind, die auch eine gewisse Frische behalten haben, in der Nachfolge vom Herrn Jesus. Wenn ihr aus dem jüngeren Semester wüsstet, bei mir ist es momentan dicke, ich latsche jetzt nicht zum Pastor, sondern ich rufe an und wenn ich dahin komme, weil es momentan dicke ist, da werde ich in Empfang genommen und da kriege ich eine Ermutigung, die gleiche Kategorie zu hängen ist wie der Engel, der sagt, bei Gott sind alle Dinge möglich. Überlegt mal, jetzt kommt diese Maria zu der Elisabeth und sie kommt rein, hat nur gerade Shalom gesagt und auf einmal bricht das aus der älteren Dame raus und dann kommt dieses prophetische Wort. Was löst das bei dem Mädel aus? Ich habe gedacht, welche Herausforderung für uns ältere Semester. Ich habe nicht gehört, dass Elisabeth vom Geist gehört hat, sie muss nach Nazareth. Sondern die war zu Hause und sie war bekannt in der Verwandtschaft als eine gottesfürchtige Frau, die ein Wunder erlebt hatte. Ich frage mich, wo sind in unserer Gesellschaft diese älteren Personen, die stadtbekannt sind, zu denen kann man hingehen. Die nicht an die Klingel machen mussten, also bei mir kann man immer vorbeikommen, sondern wo so eine Herzensverbindung gewachsen ist. Ich glaube zutiefst, dass die jüngere Generation solche Väter und Mütter in Christus dringendst braucht. Und mal ganz abgesehen davon, ich glaube auch, dass einige 40-Jährige oder 50-Jährige auch noch solche Personen brauchen. Die Frage ist, kennst du jemanden, zu dem du hingehen kannst? Dann ist das gut. Aber wehe, du hast es nicht, dann bist du arm dran. Ich möchte das von der Vorweihnachtsgeschichte uns mitgeben, uns Ältere, die wir da sind, schaut euch doch um nach den jungen Leuten. Macht jetzt schon Freundschaft, dass ihr verwandt werdet mit den Teenies. Wenn die gleich aus dem WWW-Club rauskommen, greift ihr mal so ein Spring ins Feld. Hast vorher noch gedacht, naja, ja, das in der Kirche, wie kann das denn sein? Aber schau sie dir doch an, die da vorne gestanden haben. Das sind die, die du aufbauen kannst im Glauben, dass sie durchziehen können, dass sie Mut haben, in der sexistischen Gesellschaft zu leben, rein vor Gott zu leben. Warum musst du erst mit 40 mit ihnen beten, damit sie manche erotischen Fantasien wieder aus ihrem Kopf herausbekommen? Vielleicht geht das ja schon viel früher, dass eine Basis gelegt werden, wenn Schulschwierigkeiten da sind. Wer hat denn noch eine Oma in dieser Stadt und einen Opa, wo er weiß, da kann ich hingehen und da werde ich im Glauben aufgebaut? Neben dem Aufruf zu einer radikalen Umkehr im anderen Leben möchte ich uns das nochmal mit auf den Weg geben. Ihr Leute, die ihr älter wie 60 seid und aufwärts, seid ihr bekannt, dass man zu euch kommen kann, jederzeit ungefragt und dass dann ihr merkt, dass der prophetische Geist kommt und ihr könnt in einer anderen Dimension dienen, außer dass ihr sagt, ey Mann, das war bei mir auch schon so ein Problem, habe ich einigermaßen geschafft, wird schon wieder. Das kann jeder raushauen. Aber was wäre, wenn die Salbung Gottes käme und du könntest ein prophetisches Wort wieder bestätigen, was in das Herz des Teenies oder des jungen Menschen gelegt worden ist, dass er seine Berufung nicht an den Nagel hängt. Das geschah nämlich hier. Maria braucht eine weitere Bestätigung und sie brauchte ein ganz warmes Willkommen. In der Weihnachtsgeschichte später lesen wir, sie kamen in das Eigentum und man hat sie nicht aufgenommen, weil sie nicht verheiratet war und war schwanger. Sie kam nach Bethlehem zu ihrer Verwandtschaft und keiner wollte sie haben. Aber hier war eine Frau, die hatte eine Sicht über das Gesetz hinaus. Sie wusste was von der Gnade Gottes. Ich habe gedacht, wenn das in unserer Gemeinde sich rumsprechen würde, dass wir Träger der jungen Generation würden. Mit Martin habe ich am Freitag nochmal wieder gebetet. Wir haben zu Gott gerufen. Es ist bezeichnend in dieser Gemeinde, es hat nie funktioniert, dass wir eine starke Teenie- und Jugendgruppe hier bekommen haben. Immer wenn die gewachsen ist, ist sie wieder zusammengebrochen. Aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben wirklich zu Gott gerufen und gesagt, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ich glaube zutiefst, dass einer der Gründe daran liegt, dass wir zu wenig Väter und Mütter haben, die die jungen Leute unter die Fittiche genommen haben. Wo die jungen Leute von Anfang an wussten, wenn es mir schlecht geht, zu dem oder zu derjenigen kann ich gehen. Die wird mir den Kopf nicht waschen, sondern die wird vielleicht voll des Heiligen Geistes mir prophetisch was sagen, direkt nach dem Gruß. Die wird mich in der Berufung bestärken, vielleicht sogar meine Berufung ganz neu zum Leben erwecken. Was könnte wirklich passieren? Ich habe Sehnsucht danach, dass wir sind ja im Durchschnitt eine relativ alte Gemeinde. Wenn das wirklich bei uns wachsen würde, ich bin überzeugt, wir hätten ganz, ganz schnell viele Teenies und Jugendlichen hier, weil die Sehnsucht danach ist riesengroß. Weil wer hat denn noch seine Oma und seinen Opa in der Nähe wohnen, zu dem er hingehen kann, voll des Geistes, der nicht den Kopf wäscht, sondern aufbaut in die Berufung hinein. Hier möchte ich es laut hinausrufen, dass das bei uns wächst als ein geistliches Thema und ihr Fürbitter, bitte betet, dass das freigesetzt wird und dass sie dann Vorbilder haben. Meine letzte Anmerkung. Ich habe vorhin gesagt, die Teenies, die können eine mächtige Berufung haben, die können uns Ältere manchmal im Glauben was vormachen. Aber wir sagen, ja, lass die mal älter werden, dann kommen die auch noch auf den Teppich. Aber ich habe mich wirklich manchmal gefragt, was sehen die jungen Leute an uns, wenn sie uns sehen? Das fängt mit ganz banalen Sachen an. Ich meine, der Großteil, den wird das jetzt nicht treffen, was ich sage, und das ist auch kein Draufhauen, sondern sehen Sie, dass mir der Gottesdienst sonntags wichtiger ist als jede andere Veranstaltung in der Woche? Sehen Sie bei mir, dass es sich wirklich lohnt, 2 Stunden in der Woche wirklich zu sagen, hier nehme ich mir Zeit, um Gott anzubeten? Sehen Sie mich in dieser Regelmäßigkeit, in dieser großen Treue? Frage Nummer 1. Frage Nummer 2, könnten die jederzeit bei mir zu Hause überhaupt klingeln und würde ich sie reinlassen in meine Wohnung, dass sie sehen können, wie meine Wohnung ist, dass ich sie teilhaben lassen kann an meinem Leben? Oder müsste ich ganz schnell manche Schublade zumachen und so sagen, wir treffen uns lieber woanders? Dürften die Jugendlichen, für die, die noch arbeiten gehen und noch nicht in Rente sind, dürften die Jugendlichen bei mir auf der Arbeit aufschlagen, klingeln und sagen, wie ist denn der Mann auf Arbeit? Das wäre für mich ein Maßstab. Merkt ihr, wir, die wir älter sind, ich glaube, wir müssen ganz neu die Gnade wieder annehmen. Wir müssen ganz neu durchs Nadelöhr gezogen werden, weil das ist nicht vorhanden. Wir ziehen uns zurück, wenn wir älter werden in unser Privatleben. Dabei glaube ich zutiefst, wenn jemand in Rente gegangen ist, ja, ich komme immer von Hötzkens auf Stöckchen, meine Frau sagt, jetzt startet er nochmal durch. Ich will das anders aufhängen. Wie wir den internationalen Gottesdienst hier hatten, hatte ich so einfach mal so aus dem hohlen Bauch heraus mal eben gesagt, wie wäre das, wenn montagsabends hier spanisch-brasilianische Gebetsstunde wäre. Wenn dienstags deutsche Gebetsstunde hier um 19 Uhr sich noch fortsetzen würde, nachdem die erste Gebetsrunde um 18.30 Uhr zu Ende gegangen ist. Was wäre, wenn mittwochs, Maranatha hier vorbeikäme zum Beten, wenn donnerstags die afrikanisch-französisch sprechende Gemeinde hier aufschlagen würde, freitags beten die Äthiopier und samstags würden wir vorbereiteten Lobpreis haben, dass nicht zum Lobpreisabend nur so ein paar kommen, sondern wir ein Mann vor Gott stehen und es würde ein Stück aus der Apostelgeschichte zur Mutmachung gelesen und dann eine Stunde in den Reihen hier gebetet. Habe ich rausgehauen, habe natürlich gedacht, ist wie meistens, ich predige und keiner hört's. Mein Unglaube. Und dann steht Edwino am Donnerstag vor mir und sagt, was hat sich denn alles umgesetzt? Seit Montag beten wir hier in den Reihen. Ich dachte, wenigstens einer der zu. Ja, versteht ihr? Aber was wäre, wenn ich Rentner bin und hätte Zeit? Wenn du sagst, um 19 Uhr ist mir da zu dunkel, ey, dann um High Noon, 12 Uhr, verzichtest mal auf deine Fleischbrühe mit Nudeln
setz dich eine Stunde in die U-Bahn, du hast 24 Stunden geschenkt gekriegt und kommst hierher. Als ich das schon mal vor längerer Zeit gesagt hatte, ist eine Person gekommen und sagte, ich würde Bibel lesen. Und wir würden anfangen zu beten. Und eines dieser Themen für die junge Generation, nicht weil sie die Zukunft der Gemeinde ist, sondern das Heute. Junge Leute brauchen Richtungsgabe, die brauchen Vorbilder. Was für ein Vorbild bin ich? Habe ich mich wirklich gefragt, Paul, was bist du für ein Vorbild? Könnte jeder jederzeit bei mir zu Hause aufschlagen?
Will ich jetzt gar nicht, aber mein Ego sagt, ich brauche noch ein bisschen Freizeit.
Versteht ihr, ich habe sofort meine Arbeit, glaube. Aber was könnte wirklich passieren? Haben wir da noch einen Traum? Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Vielleicht würden sich manche Probleme in deiner Familie und Umfeld lösen, wenn du wirklich bereit wärst zu kommen, zu sagen, ich investiere eine Stunde einmal in der Woche, komme zusätzlich nochmal hierher. Und wenn mich jemand fragt in der U-Bahn, wo gehen Sie denn hin? Dann sage ich, ich gehe zur Gebetsstunde, kannst mitkommen. Was wäre? Was wäre, wenn wir aufstehen würden und sagen, ich komme sonntags
eine Stunde früher? Hätte den Vorteil gegeben, falls wir könnten mal pünktlich anfangen, um 10:30.
Und du würdest erstmal einen kleinen Spaziergang hier um die Kirche machen, damit du überhaupt siehst, wer hier wohnt. Oder du würdest sagen, ich trinke jetzt auf die Schnelle eine Tasse Kaffee und ich kann auch um 2 Uhr noch meinen Döner essen und machst dann mal einen kleinen Spaziergang hier um die Kirche betend. Und schaust dir die Sache mal an. Wir glauben doch alle, dass Gott Gebet hört, nicht nur, wenn du ein weißes Telefon hast. Was könnte wirklich passieren? Aber es hängt damit zusammen, welche Vorbilder geben wir ab? Ich will kein Gemeindeprogramm auflegen, sondern ich will Leidenschaft wecken an einen großen Gott. Was könnte passieren? Eine Maria wusste, sie kann, ich weiß nicht, wie viele Kilometer, 160 Kilometer gehen. Mehrere Tagesreisen, um bei Elisabeth sich das prophetische Bestätigung nochmal abzuholen, was für ihr Leben nachher prägend war. Nicht nur der Engel, sondern Elisabeth war auch wichtig. Hier würde ich uns ermutigen, nochmal ganz neu darüber nachzudenken, was in der Folge Weihnachtsgeschichte ist. Fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden. Das möchte ich über deinem Leben ausrufen. Das ist gegeben, seit Jesus Blut ausgegossen worden ist für alle von uns. Aber man muss es auch annehmen. Ich höre, bei Gott sind alle Dinge möglich. Und ich höre, dass während des Grüßens der Heilige Geist kam und hat Dinge verändert. Eigentlich nur 3 Punkte. Vielleicht kann man sich das eine oder andere merken. Fürchte dich nicht. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und während des Grüßens wirkte der Heilige Geist. Starke Geschichten. Ich hoffe, dass was eingepflanzt ist. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen einen vors Knie treten durfte mit Gottes Gnade. Das war gewollt. Und wenn du sagst, ich bin noch nicht fertig, dann bist du jetzt eingeladen, zum Abendmahl zu kommen. Zu schmecken und zu sehen, dass die Güte, die Gnade Gottes noch über deinem Leben ist. Vielleicht ganz neu Ja zu sagen zu seinen Wegen. Zu sagen, ja, ich möchte wieder lernen, radikaler zu leben. Ich möchte mein Ego beiseite legen, dass seine Größe mir begegnet. In der Nacht nämlich, wo der Herr Jesus verraten war, nahm er das Brot, segnete es und sprach, das ist mein Leib, der für dich gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Gedenke, was der Herr kann, der dein Leben vom Verderben erlöst und krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Dass du heute, wenn du vorkommst und sagst, ich will dran teilnehmen, Ja sagst zu seinen Wegen. In der Nacht, wo es geschehen ist, brach er das Brot. Er nahm den Kelch. Sagte, das ist
mein Blut, das für dich vergossen wird. Damit verkündigt ihr bis auf den heutigen Tag, dass er wiederkommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten, zu sagen, komm herzu, mein treuer Knecht, meine treue Magd. Du darfst kommen und darfst schmecken, dass seine Gnade und seine Liebe immer noch für dich da ist. Für unsere Gäste nochmal ganz wichtig, wenn ich jetzt gebetet habe und wir nach vorne kommen, in den großen Kelchen ist der vergorene Traubensaft und in den kleinen Kelchen ist der alkoholfreie Traubensaft. Spielt für Gott keine Rolle, was ist. Es ist wichtig, mit welcher Haltung du kommst. Und so möchte ich diese Gaben segnen, Herr Jesus, in deinem Namen. Dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern zu Tätern werden. Dank dir, dass du uns heute ganz neu ermutigst, die erschlafften Hände wieder aufzuheben und Schritte nach vorne zu gehen. Ich möchte beten, dass wenn wir das Brot nehmen und den Wein trinken, dass wir ganz neu merken, wie sehr du uns liebst, auf dass wir ermutigt werden, Väter und Mütter in Christus zu werden, nach vorne zu schauen. Die Güte und die Herrlichkeit, die du uns bereitet hast. Amen.